Deutschlandfunk.
I think it's really time for the country to get into something else, really. You know, now that nothing came out about me, other than it was a conspiracy against me, literally by Epstein and other people.
Gehen Sie weiter. Hier gibt's nichts zu sehen. So ungefähr hat US-Präsident Trump vor einem Monat Fragen nach den Epstein-Files beantwortet. Aber die Files gehen nicht weg. Auch nicht durch einen neuen Krieg und nicht dadurch, dass das US-Justizministerium einige von ihnen wieder offline stellt. Investigativreporterin Petra Blum sagt, wir waren vorbereitet.
Da hat sich eben glücklicherweise der Umstand ergeben, dass unser Dienstleister die kompletten Files, als sie ganz am Anfang eben ins Netz gestellt wurden, schon heruntergeladen hat oder fast komplett, sodass wir jetzt eben diesen Luxus haben, dass wir fast alle Files sehen können.
In dieser Folge erzählt Petra, was da noch herauskommen könnte. Und wir klären, wie gefährlich es für US-Präsident Donald Trump noch werden kann, dass offenbar wichtige Dokumente über ihn immer noch nicht öffentlich sind.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News wollen wir wissen, was aktuelle Nachrichten für Einzelne konkret bedeuten. Wir hören ihre Perspektiven und dazu gibt's wichtige Hintergrundinfos. Es ist Mittwoch, der 4. März. Jeffrey Epstein selbst ist tot. Seine engste Verbündete Ghislaine Maxwell verbüßt ihre Strafe schon. 2021 wurde sie wegen Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung und Verschwörung zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Epstein-Akten, die das US-Justizministerium Anfang des Jahres veröffentlicht hat, haben vor allem in Europa zu neuen Konsequenzen geführt.
Andrew Mountbatten Windsor ist festgenommen worden.
Appearing to show Andrew Mountbatten Windsor crouched over an unidentified woman are featured in the latest disclosure of files linked to the late American sex offender Jeffrey Epstein.
Im Fokus des Epstein-Skandals steht ja jetzt auch der ehemalige Wirtschaftsminister Peter Mandelson.
Borge Brände ist als Chef des Weltwirtschaftsforums zurückgetreten.
Auch in den USA ist der Druck weiterhin hoch. In der Halbzeit des Super Bowls wurde dieses Video gespielt, das Opfer von Epstein zeigt. Frauen halten Bilder von jungen Mädchen in die Kamera. Die Bilder zeigen sie selbst, in dem Alter, in dem sie Jeffrey Epstein begegnet sind.
After years of being kept apart, we're standing together.
Standing together.
Because this girl deserves the truth.
Because she deserves the truth.
Because we all deserve the truth.
Und durch die vielen Dokumente, Audios und Videos arbeitet sich auch Petra.
Ich bin Petra Blum, ich bin Reporterin bei WDR Investigativ und arbeite zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen von NDR und SZ am Thema Epstein-Files.
3,5 Millionen Seiten Dokumente gibt es ja ungefähr. Petra, wie geht ihr da vor? Nimm uns mal mit.
Also wir suchen in den Files nach Namen, nach Stichworten und dafür haben wir eine eigene Datenbank. Auf der amerikanischen Seite des Ministeriums kann man leider nicht so vernünftig suchen. Viele Files sind tatsächlich auch mittlerweile verschwunden, die sind nicht mehr online und wir haben den Luxus, dass wir eine eigene Datenbank mit den Files befüttert haben und da ein bisschen schneller und intelligenter suchen können. Und da gibt man einfach Stichworte ein. Man kann auch ein bisschen mehr über die Files erfahren, wann wurden die erstellt, ist es Audio, ist es Video und es erlaubt uns einfach nach einzelnen Personen, nach einzelnen Sachverhalten in dieser riesigen Menge, in dieser riesigen Datenmenge effizienter und schneller zu suchen.
Ja, wie seid ihr denn da an das komplette Paket gekommen? Weil du hast das ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, man kann ja einfach Epstein-Files googeln, landet auf der Website des US-Justizministeriums, aber da liegt ja nicht einfach ein Ordner, den man runterladen kann, sondern das ist diese lästige Stichwort. Suche und du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt da einfach eine eigene. Wie habt ihr die befüttert, eure Datenbank?
Genau, da haben wir tatsächlich jemanden, der das für uns macht. Also das müssen nicht wir Journalisten selbst tun. Wären wir auch ein bisschen überfordert damit. Wir sind ja nur dazu da, irgendwie Sachverhalte zu recherchieren und irgendwie einen Sinn daraus zu generieren und Berichterstattung daraus zu machen. Da haben wir jemanden dafür, der uns eine Datenbank sozusagen damit befüttert hat. Und da hat sich eben glücklicherweise der Umstand ergeben, dass unser Dienstleister die kompletten Files, als sie ganz am Anfang eben ins Netz gestellt wurden, schon heruntergeladen hat oder fast komplett, sodass wir jetzt eben diesen Luxus haben, dass wir fast alle Files sehen können. Und das Justizministerium hat ja selbst leider schon eine ganze Menge Files wieder runtergenommen.
Ja, wie kommt man da durch diese riesige Menge an Daten? Teilt ihr euch da auf im Team?
Ja, wir teilen uns auf. Man muss ja irgendwie mit Stichworten arbeiten. Anders kann man ja da keinen Sinn draus erkennen. Also Stichworte sind dann meistens Namen, Personen, die man sucht. Und da haben wir uns aufgeteilt, auch so ein bisschen nach Ländern, weil ja Jeffrey Epstein in ganz verschiedenen Ländern seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Er hat definitiv ein Visum für Russland gehabt und war oft dort. Er war auch oft in Paris, er hat dort auch eine Wohnung gehabt. Und da haben wir uns ein bisschen nach Ländern aufgeteilt, auch ein bisschen nach Sprachkenntnissen. Und versuchen das so ein bisschen zu rekonstruieren und auch wo überall möglicherweise Opfer sind, die von Epstein rekrutiert wurden.
Ich stelle mir das vor, dass das wahrscheinlich viel eigentlich so ein Suchen, was gibt's da überhaupt und so ist. Aber was waren da für dich bisher für Momente dabei, wo du vielleicht auch wirklich überrascht oder nochmal schockiert warst, obwohl man ja schon viel über diese allgemein schockierende Geschichte weiß?
Ja, man hat viel Presseberichterstattung gelesen über die Prostitution, die er betrieben hat und über die Teenager, die Kinder, die er missbraucht hat. Aber was mich tatsächlich sehr geschockt hat, waren die Zeugenaussagen. Die sind ja auch in diesen Falls drin. Die findet man dann irgendwann auch mal automatisch. Und da sind eben die Opfer vernommen worden, vom FBI zum Beispiel, und haben ihre Zeugenaussage gegeben, diesen Missbrauch geschildert. Also es ist belastend, es ist auch schlimm und man sollte das auch nicht zu lange am Stück lesen und man kann es auch nicht mehr vergessen, wenn man diese schrecklichen Schilderungen gelesen hat.
Ja, gibst du dir da eine Zeit und sagst, okay, das muss jetzt gut sein für heute?
Ja, also mit der Art von Dokumenten tatsächlich, da muss man sich dann disziplinieren, auch wenn man natürlich dann als Journalist hast du dann auch einfach dieses Gefühl, ich muss jetzt alles darüber erfahren, weil ich muss mir ein Bild machen, ich muss verstehen, was diesen Frauen dort wirklich passiert ist. Aber nach 2 Stunden höre ich dann auf, diese Dinge zu lesen. Und dann ist es ja so, dass nicht alle Files sich mit diesen Ermittlungen der Missbrauchsvorwürfe beschäftigen, sondern ganz viele Files beschäftigen sich mit seinen Finanzen. Und das ist ja nun mal auch ein Spezialgebiet von mir. Und da ist ganz viel drin, was die Banken zum Beispiel im Rahmen der Ermittlungen über seine Finanzströme an die Ermittler gegeben haben, wo man ganz viel darüber lesen kann, wer in seinem innersten Zirkel war, was er an Finanzgeschäften gehabt hat, wie er die Frauen bezahlt hat. Und dann beschäftige ich mich gerne dann auch einfach nochmal gesondert mit dem Thema, einfach weil es das andere ist, einfach muss man sagen, das ist sehr belastend.
Ja, viele Dateien sind ja geschwärzt. Beeinflusst das deine Arbeit?
Ja, massiv. Es ist so, dass man teilweise E-Mails sieht, aber man sieht nicht, wer sie geschrieben hat. Man weiß auch teilweise nicht, an wen. Es gibt nur ganz wenige Menschen, deren Namen nicht geschwärzt wurden vom Justizministerium. Man weiß nicht so genau. Also das Justizministerium ist nicht sehr sorgfältig vorgegangen bei den Schwärzungen. Mhm. Es kommt schon vor, dass man Files findet, wo sehr, sehr viel geschwärzt ist. Und dann legt man es weg und denkt, da kann ich nicht mehr viel rauslesen. Und dann findet man vielleicht dasselbe Dokument nochmal mit einer anderen Nummer versehen und dann sind ganz andere Schwärzungen. Und wenn man es dann nebeneinander legt, hat man dann doch wieder das vollständige Dokument. Mhm. Also es ist nicht sehr viel Sorgfalt an den Tag gelegt worden bei den Schwärzungen.
Was können wir denn eigentlich noch erwarten von den Files? Kommt da noch was Großes oder ist das meiste öffentlich und es geht jetzt eher um die Konsequenzen?
Es geht für uns hier in Europa auf jeden Fall um die Konsequenzen. Also die Verhaftungen, die wir in Großbritannien gesehen haben, auch die Ermittlungen, die es jetzt geben wird in Frankreich. Das zeigt ja, dass auf jeden Fall das noch eine Relevanz hat, was die Personen, die mit ihm sehr eng waren, getan haben. Und insgesamt bei den Files ist es so, dass das Material, so wie es jetzt vorliegt, mit den Schwärzungen, die es hat, glaube ich, wird man nicht nochmal großartig neue Namen rausfinden oder neue Personen, die mit ihm zu tun haben. Das würde ich eher nicht erwarten, sondern was vielleicht noch passieren kann, ist, dass noch mehr Menschen vernommen werden. Und das andere, was natürlich die Demokratische Partei in den USA versucht, ist, an die ungeschwärzten Unterlagen zu kommen. Mhm. Und da würde man vielleicht dann doch nochmal die eine oder andere Enthüllung sehen. Das wird immer wieder versucht, aber die scheitern auch immer wieder daran, dass das Ministerium eben da mauert.
Laut Recherchen der New York Times und des Senders NPR gibt es Hinweise darauf, dass in den aktuellen Files etwas fehlt. Und zwar soll das FBI gegen Trump ermittelt haben. Es ging um Missbrauch. Eine Frau hatte ausgesagt, als Mädchen von Jeffrey Epstein und auch von Donald Trump sexuell missbraucht worden zu sein. Das FBI soll sie befragt haben und von den Befragungen soll es schriftliche Zusammenfassungen geben. Das Justizministerium hat eine Liste herausgebracht, die alle Dokumente zeigt. Laut der Recherche tauchen darin 4 Dokumente auf, die Zusammenfassungen der Befragungen sind. Aber nur eins der Dokumente wurde offenbar veröffentlicht. Und darin geht es um Epstein, nicht um Trump. Außerdem könnte es auch Notizen derjenigen geben, die die Befragungen durchgeführt haben. Aber auch die tauchen nicht auf. Gibt es also doch noch Konsequenzen, auch für US-Präsident Trump? Antworten hat er.
Ich bin Jasper Barenberg, arbeite in Washington als USA-Korrespondent für Nova.
Jasper, hier bei uns in Deutschland sind die Epstein-Falls ja gerade kein großes Thema mehr. Alle schauen in den Iran. Wie ist das bei dir in den USA?
Also das ist hier nicht anders als bei euch in Deutschland. Der Angriff auf den Iran hat den Fokus natürlich massiv verschoben. Das ist derzeit wirklich das zentrale, alles bestimmende Thema in den politischen Debatten, in den Nachrichten, in den Medien. Aber man muss auch sagen, das war vor wenigen Tagen ja noch ganz anders. Da gab es die Aussagen von Bill und Hillary Clinton vor einem Kongressausschuss. Da gab es neue Vorwürfe gegen das Justizministerium, Akten zurückzuhalten, die den US-Präsidenten belasten könnten. Also das ist ein Thema, das die US-Öffentlichkeit weiter beschäftigt. Und die Menschen verfolgen eben auch, was so nach und nach jetzt zutage gefördert wird.
Ja, du hast gerade die Aussage der Clintons angesprochen. Also immerhin ein Ex-Präsident und eine Ex-Außenministerin. Wie werden die denn diskutiert? Gelten sie als glaubwürdig?
Also das kommt ein bisschen drauf an, wen du fragst. Auch die Epstein-Files polarisieren Politik und Gesellschaft und entsprechend unterschiedlich wird bewertet, was Bill und Hillary Clinton da gesagt haben in diesen Aussagen, die wir jetzt ja sozusagen anschauen können, nachvollziehen können. Erst war es hinter verschlossenen Türen, aber jetzt liegen da 9 Stunden Videomaterial auf dem Tisch, das sich alle angucken können.
Ja, wenn man mal Zeit hat, ne?
Wenn man mal dafür Zeit hätte, aber wie bei den Epstein-Akten insgesamt sind dann natürlich ganze Teams dran, die das jetzt auseinandernehmen und im Einzelnen bewerten. Aber es gibt unterschiedliche Bewertungen. Also die Demokraten in dem zuständigen Ausschuss, die schließen sich dem Vorwurf von Bill und Hillary Clinton an, das sei im Grunde eine Hexenjagd. Die Republikaner sagen, wir sind nur an einer Aufarbeitung interessiert. Und man muss ja auch sagen, das ist außergewöhnlich schon insofern, als es vorher noch nie passiert ist, dass ein ehemaliger US-Präsident zu einer Aussage gezwungen wird. Wobei wir jetzt schon dann sehen und erkennen können, das hat auch viel mit Parteipolitik hier in den USA zu tun.
Die Demokraten fordern ja, wenn ein Ex-Präsident aussagen muss, dann kann auch ein amtierender Präsident dazu gezwungen werden. Es geht ja schließlich darum, aufzuklären. Wie geht Trump damit um, mit dieser Forderung?
Also das ist interessant insofern, als Donald Trump bezeichnenderweise und für viele überraschend sich ja an die Seite von Bill Clinton gestellt hat und sich dagegen ausgesprochen hat, dass Bill Clinton aussagen muss. Die Demokraten versuchen eben, das jetzt als Präzedenzfall darzustellen und zu sehen, um auch Donald Trump dann eines Tages vorzuladen. Der Vorgang öffnet ja quasi die Tür für diesen Gedanken, dass man schlecht jetzt den einen ehemaligen Präsidenten zitieren darf vor den Ausschuss, aber den anderen amtierenden aber nicht. Aber der Ausschussvorsitzende, ein Republikaner namens James Comer, der hat schon abgewunken und gesagt, der US-Präsident wird ja nun ständig von allen möglichen Reporterinnen und Reportern zu diesem Themenkomplex befragt und würde da auch immer Auskunft geben, ganz im Gegensatz eben zu den Clintons.
Einige Akten, die anfangs ja auf der Website des Justizministeriums verfügbar waren, sind wohl offline genommen worden und auch belastendes Material gegen Trump soll offline genommen worden sein oder eben ganz zurückgehalten worden sein. Wie gefährlich kann das Ganze Trump noch werden?
Also das kommt eben wirklich drauf an, wie sich das weiterentwickelt. Also wird es in diesem Material neue Erkenntnisse geben, die den bisherigen Aussagen des US-Präsidenten widersprechen? Stehen ja bisher unbelegte Vorwürfe gegen ihn persönlich auch im Raum, eine Minderjährige missbraucht zu haben beispielsweise. Aber du hast es angedeutet, die Protokolle vieler dieser Befragungen in diesem Zusammenhang von Seiten des FBI sind eben nicht der Teil dieser veröffentlichten Akten. Und da gibt es eben diese Vorwürfe gegen das Justizministerium. Und weil die Vorwürfe sich gegen das Justizministerium richten, muss man darauf achten, ob Trump da außen vor ist, also ob es sich weiter gegen das Justizministerium richtet oder ob irgendwer, sagen wir mal, eine Information darüber findet, dass Trump persönlich angeordnet hat, diese Akten irgendwie unter den Teppich zu kehren.
Was glaubst du denn? Ist der Druck hoch genug, dass diese Akten auch noch veröffentlicht werden müssen?
Ich kann das schwer einschätzen. Ich kann nur als Hinweis sehen, dass es ja unter denen, die ursprünglich sich für die vollständige Veröffentlichung dieser Akten eingesetzt haben, nicht nur Demokraten, Angehörige der Demokratischen Partei gibt, sondern eben auch einige republikanische Kongressabgeordnete. Zum Beispiel Thomas Massie, der gesagt hat, die Akten verschwinden jetzt nicht, nur weil man ein Land am Ende der Welt bombardiert und damit signalisiert, was andere auch sagen, dass sie da dranbleiben werden. Die Kongressabgeordneten haben die Möglichkeit, diese Unterlagen ja selbst im Kongress einzusehen, unter sehr, sehr schwierigen und begrenzten Bedingungen, muss man auch dazu sagen. Aber das wird diesen Vorgang nur verlängern. Aber ich glaube schon, dass es auch Abgeordnete gibt, die da nicht locker lassen werden. Und selbst bei den Republikanern wird es welche geben, die da nicht auf dem einen Auge blind sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, sollte irgendwas auftauchen, was Donald Trump direkt belastet, dann wird das früher oder später auch ans Licht kommen.
Auch Investigativreporterin Petra Blum wird mit den Akten, die sie und ihre KollegInnen haben, weiterarbeiten. Was denkst du, wie lange noch, Petra?
Das kann ich tatsächlich gar nicht ernsthaft jetzt beantworten, wie lange uns das noch beschäftigen wird. Aber es ist natürlich schon so, dass mit dem geschwärzten Material, was jetzt vorliegt, wird es in ein paar Wochen dann irgendwann erschöpft sein. Dann werden wir alles gelesen haben, was wir interessant fanden. Und dann werden auch alle anderen Journalisten, die das jetzt durchkämmen, alles gelesen haben, was interessant war. Und dann wird sich das langsam ein bisschen beruhigen. Es sei denn, es kommt noch Ungeschwärztes ans Licht oder es gibt noch Vernehmungen, die noch Dinge enthüllen, von denen wir noch nichts wussten. Das würde ich gar nicht ausschließen. Epstein war ja so umtriebig, da kann es ja immer noch sein, dass durch Ermittlungen irgendwas ans Tageslicht kommt.
Vernehmungen, die gibt es im US-Kongress. Kommen da noch Befragungen? Werden da noch Menschen eingeladen, die etwas wirklich Neues beitragen können? Jasper Barenberg in Washington sagt:
Also ich rechne da nicht mit sehr viel, weil das sozusagen dieses Thema berührt, wie das parteipolitisch ausgeschlachtet wird. Und das gehört zu dem großen Dilemma, in dem wir alle stecken. Alle wünschen sich eine objektive, gründliche, unparteiische Aufklärung. Es müsste eigentlich ein eigenes Gremium dafür geben. Und es zeichnet sich aber nicht ab. Es zeichnet sich ab, dass beide Seiten versuchen, irgendwie ihren Vorteil daraus zu ziehen. Das ist wirklich misslich, weil wir wissen, dass die Menschen wirklich Aufklärung wollen und dass es ein großes Misstrauen gibt gegen die Ermittlungsbehörden und gegen nicht nur die Trump-Administration, sondern auch frühere Regierungen. Aber sagen wir mal so, wenn die Demokraten bei den Midterms im November Boden gut machen, wenn sie also einen größeren Hebel danach im Kongress haben, dann wird noch viel mehr, viel unmittelbarer passieren. Und sonst, glaube ich, wird es eine Frage der Zeit sein. Aber ich sage mal, so viele Teams, wie weltweit da dran sitzen, Sachen ans Tageslicht zu fördern, wird der Druck bestehen bleiben. Und ich bin mir sicher, und das muss man im Interesse vor allem der Opfer ja auch hoffen, dass diese Akten gründlich durchgearbeitet werden und was immer da noch öffentlich besprochen gehört und Konsequenzen haben muss. Das wird passieren. Es ist eher eine Frage der Zeit. Und im Moment, jetzt für die nächsten Wochen, Monate, so wie der Ausschuss im Moment gestrickt ist und wie der Ausschussvorsitzende von den Republikanern sich da verhält, sehe ich da keine großen Chancen. Aber das kann sich sozusagen ändern, je nachdem, wie sich die politischen Verhältnisse hier auch ändern.
Das war Unboxing News für heute. Themen wie dieses können belastend sein. Wir haben euch unter deutschlandfunknova.de/Hilfe Angebote zusammengestellt. Das Team der Folge: Sandra Döter, Katja Vossenberg, Mathis Dirkes, Alissa Ehigiator, Alex Dojanov und ich, Ilka Knigge. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.